You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ja, und hier in den Antifa-News wollen wir heute einen Fokus werfen auf Leipzig. Wir wollen nach Leipzig blicken. Dort wird nämlich nächste Woche eine Publikation erscheinen, die Leipziger Zustände. Außerdem wollen wir noch einmal zurückblicken und uns mit dem 1. Mai 2017 beschäftigen, wo es einen Nazi-Aufmarsch gab mit Übergriffen. Und diese Übergriffe werden zurzeit vor Gericht verhandelt. Zuletzt wollen wir dann über die Mobilisierungen nach Schnellroda berichten am kommenden Wochenende. Los geht's.
Im vergangenen Herbst wurde in Leipzig auf der Eisenbahnstraße eine Waffenverbotszone eingerichtet. Dies geschah auf Verfügung der Stadt Leipzig. Die Eisenbahnstraße ist ein Ort, an dem viele MigrantInnen leben. Rassistische Polizeikontrollen standen hier ohnehin schon an der Tagesordnung. Die Einführung der sogenannten Waffenverbotszone ist ein weiteres Beispiel für einen ohnehin schon weit verbreiteten institutionellen Rassismus. Doch nicht nur dies geschah letztes Jahr in Leipzig. Seit August wird am Amtsgericht in Leipzig ein Prozess gegen organisierte Neonazis und rechte Hooligans geführt, die 2016 den Stadtteil Connewitz angegriffen hatten. Und erst am letzten Wochenende riefen im benachbarten Beucher Neonazis zu einem Fackelmarsch auf. Die sächsischen Verhältnisse finden sich auch in einer Stadt wie Leipzig, die gemeinhin als weltoffen gilt. Die Dokumentationsplattform Chronik.LE dokumentiert und analysiert seit 10 Jahren faschistische, rassistische und diskriminierende Ereignisse in und um Leipzig. Nächsten Montag erscheint die 7. Ausgabe der Leipziger Zustände. Das ist eine Broschüre, die alle 2 Jahre erscheint. Sie liefert eine Analyse über aktuelle rechte Strukturen und Netzwerke, über rassistische und andere diskriminierende Tendenzen in Leipzig und im Landkreis. Schwerpunktmäßig beschäftigt sich Chronik.LE darin mit den Themen Migration und Rassismus, Geschlecht und Sexismus, organisierte Neonazis, AfD und Friends und dem Thema Verdrängung. Die Gruppe versucht in der neuen Ausgabe damit auch andere Themen in den Vordergrund zu rücken. Sexismus als Form gruppenbezogener Diskriminierung tauchte immer wieder in der Dokumentation von Chronik.LE auf. Das jedoch bislang eher am Rande. In dieser Ausgabe der Leipziger Zustände wird dem Thema ein eigener Schwerpunkt gewidmet.
Die Themenkomplexe, die wir ausgewählt haben, orientieren sich so ein bisschen an den aktuellen Themen, die Rechte zurzeit bedienen. Und das, was du ja gerade gesagt hast, ist zum Beispiel Rassismus, aber auch Sexismus, beziehungsweise könnte man das auch als Antifeminismus bezeichnen, ist gerade ja ein sehr präsentes, ein sehr virulentes Thema, was Rechte für ihre politische Propaganda und für ihre politischen Aktionen nutzen. Das ist der eine Grund, weswegen wir das nochmal als ein Schwerpunktthema genommen haben. Und zum anderen ist Sexismus ja eine sehr alltägliche Form von Diskriminierung, von der ein sehr großer Teil von Personen unserer Gesellschaft betroffen ist. Schwierigkeit, solche Ereignisse zu dokumentieren. Wir haben eine Website, wo wir so ganz alltägliche Diskriminierung versuchen sichtbar zu machen, ist, dass es einfach eine Vielzahl von Diskriminierungen gibt, auch besonders im Bereich Sexismus und uns da schwerfällt auch zu differenzieren, wo fangen wir denn an, was zu dokumentieren, sozusagen, wo ist ein bisschen die Grenze, sage ich jetzt mal. Wir bekommen oft Zusendungen von verschiedenen Personen. Wir werden aus einer Dokumentationsplattform wahrgenommen, die hauptsächlich auf den Bereich Neonazismus fokussiert. Und das wollen wir auch mit dem Schwerpunkt, den wir in dieser Broschüre auch noch mitgewählt haben, neben anderen so ein bisschen ändern und wollen so ein bisschen auch deutlich machen, dass Sexismus aus unserer Form auch eine wesentliche und wichtige Form von Diskriminierung ist, über die es sich lohnt zu sprechen. Es gibt ja auch sozusagen sehr verschiedene Aspekte und Facetten von Sexismus. Genau, das wollen wir so ein bisschen deutlich machen mit der Broschüre und auch mit unserer Dokumentation.
Auch das Thema Verdrängung taucht zum ersten Mal in den Leipziger Zuständen auf. Ausgrenzung gibt es in sehr vielen Lebensbereichen. Sie betrifft viele verschiedene Personen. Auch das soll die neue Ausgabe deutlich machen.
Man beschäftigt sich unter anderem mit der Verdrängung rings um den Leipziger Hauptbahnhof. Leipziger Hauptbahnhof, relativ viele Personen am Tag. Da kommen sehr viele Reisende durch. Das ist der zentrale Straßenbahnknotenpunkt. Da ist eine große Einkaufspassage. Also allgemein ein sehr großer Publikumsverkehr, der da jeden Tag ist. Der bleibt entsprechend natürlich im Interesse Stadt und auch im Interesse der Betreibergesellschaft, die den Leipziger Hauptbahnhof betreibt. Ein schöner Ort, nenne ich das jetzt mal, sein. Und da stören natürlich einige Personen, die da nicht so richtig ins Bild passen. Das heißt zum Beispiel Personen, die obdachlos sind, Personen, die trinken, Personen, die Drogen verkaufen oder Drogen nehmen und so weiter und so fort. Das sind alles Personen, die dieses Bild stören. Und aufgrund dessen zum Beispiel werden Personen systematisch rings um den Hauptbahnhof verdrängt, indem zum Beispiel laut Musik am Hauptbahnhof gespielt wird, wo das Bahnhofsmanagement sagt, das ist, damit die Gäste, die Leipzig besuchen, nett begrüßt werden. Andere Personen würden wiederum behaupten, ich nicht dafür interessiere, für mich im ersten Moment vielleicht gar nicht sichtbar ist. Genauso gibt es auch Verdrängung und Ausgrenzung in ganz vielen anderen Themen und Lebensbereichen für ganz viele andere Personen. Es gibt zum Beispiel noch einen Artikel in der Broschüre, welcher sich mit dem Ausschluss von jungen Roma aus dem Bildungssystem beschäftigt.
Aufgrund des 10-jährigen Bestehens wagte die Redaktion der Leipziger Zustände in ihrer Ausgabe auch einen Rückblick auf die Entwicklung neonazistischer Strukturen und Netzwerke in Leipzig und dem Landkreis in den letzten 10 Jahren.
Gab, dass es eine starke Veränderung gibt. Also da, wo es vor 10 Jahren die NPD und vielleicht noch die Freien Kräfte gab und die alles dominiert haben und sozusagen auch der wesentliche Fokus unserer Dokumentation waren, ist es dieser rechte Rand, die extreme Rechte, viel größer, breiter und vielfältiger geworden. Das heißt, eine AfD gab es damals noch nicht und auch verschiedene andere Erscheinungsformen waren überhaupt noch nicht so präsent und hatten überhaupt noch nicht so einen Einfluss. Also verschiedene andere Organisationsformen, verschiedene andere Initiativen, die es seitdem gab und auch teilweise ja noch gibt. Deswegen sozusagen das erste, wenn wir uns so den 10-Jahres-Vergleich angucken oder den 10-Jahres-Rhythmus, es gibt eine sehr starke Veränderung. Und als zweites würde ich sagen, dass es eine Pluralisierung in der Rechten gegeben hat. Was ich gerade schon angedeutet habe, es gibt nicht nur mehr nur so 1, 2, 3 Player, die ringsum eine Partei gruppiert sind, sondern es gibt mehrere Parteien, es gibt mehrere Initiativen, es gibt mehrere Magazine, die alle gemeinsam, teilweise natürlich auch ein bisschen gegeneinander, aber alle gemeinsam das, was immer als Rechtsruck firmiert, so ein bisschen vorantreiben und da tatsächlich auch arbeitsteilig zusammenarbeiten. Und diese Entwicklung, die lässt sich ja sowohl bundesweit betrachten, aber die lässt sich natürlich auch nochmal unter so einem Brennglas in Leipzig sehen.
Rechte Strukturen sind pluraler geworden. Das gesellschaftliche Klima verändert sich. Steven von Chronik LE erklärt, wie das auch die Arbeitspraxis von Chronik LE verändert.
Es gibt einen deutlichen Wandel, der auch unsere Arbeit betrifft und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon ungefähr seit 2015, auch vor allen Dingen gegenüber Geflüchteten bzw. Muslimen. Und auch das schlägt sich sowohl in unserer Dokumentation als auch in unserer Analyse wieder. Also das ist eine sehr große Betroffenengruppe und genau hier bekommen wir auch viel mit. Und in letzter Zeit auch so ein bisschen in den Fokus von Rechten manchmal gerückt. Zum Beispiel nach dem Erscheinen der letzten Broschüre hat sich zum Beispiel der ehemalige NPD-Abgeordnete im Stadtparlament in Leipzig danach erkundigt, wie es mit unserer Förderung aussieht und hat uns als Linksextremisten diskreditiert. Die AfD fand es natürlich auch nicht gut, dass in der letzten Broschüre da über sie berichtet wurde. Es ist davon auszugehen, dass sie das auch in der nächsten Broschüre nicht gut finden wird. Das ist uns natürlich ein bisschen egal. Und ab und zu bekommen wir natürlich auch Hassmails. Damit sind wir natürlich nicht alleine, sondern andere Personen und Organisationen sind dann noch viel stärker davon betroffen. Aber das ist auch was wir spüren. Also einerseits ein verstärktes Aufkommen von Vorfällen, die wir dokumentieren und andererseits das von dir genannte verschärfte gesellschaftliche Klima.
Dennoch leistet die Gruppe Chronik LE mit ihrer Dokumentation und Pressearbeit einen kontinuierlichen Beitrag in der Analyse rechter Strukturen in Leipzig und dem Leipziger Landkreis. Und das soll auch so bleiben. Am Montag, dem 21. Januar um 19 Uhr, werden die Leipziger Zustände im Ostpassage Theater in Leipzig vorgestellt. Dort könnt ihr einen tieferen Einblick in die Leipziger Zustände bekommen, die Perspektiven verschiedener Autoren und Autorinnen hören und mit diesen ins Gespräch kommen. Und ab Montag könnt ihr die Ausgabe auch auf der Internetseite von Chronik LE als PDF einsehen. Sie wird außerdem an vielen Orten in Leipzig, aber auch in anderen Städten ausliegen.
Und wir wollen hier noch einmal zurückblicken auf den 1. Mai 2017 hier in Halle. Tausende Menschen verhindern an diesem Tag eine Demonstration von Neonazis. Am Rande dieses Geschehens kommt es zu brutalen Jagdszenen. Eine Gruppe gewaltbereiter Neonazis fährt mit dem Auto durch Halle und greift Gegendemonstrierende und Mitglieder einer zufällig vorbeikommenden Wandergruppe an. Die Neonazis werfen Steine, Flaschen und Böller und gehen mit Schlagstöcken, Reizgas und einem zurechtgeschnittenen Stück Starkstromkabel auf diese Menschen los. Seit letzter Woche stehen zwei der mutmaßlichen Angreifer in Halle vor Gericht. Die beiden Neonazis aus Hessen müssen sich wegen schwerer Körperverletzung vor dem Landgericht Halle verantworten. 2 Prozesstage haben bislang stattgefunden. Neben vielen solidarischen Menschen beobachtete auch die Initiative Kritische Juristinnen aus Halle den Prozess. Ein Mitglied fasst hier zusammen, was die ersten 4 am Angriff beteiligten Neonazis als Zeugen im Prozess ausgesagt haben.
Die natürlich ein ganz anderes Bild gezeichnet haben, die da versucht haben, ein Bild, ein Bedrohungsszenario für sich irgendwie an diesem 1. Mai aufzubauen. Ja, man versucht also so ein Notwehr, so ein Notstandsszenario zu zeichnen. Das war so der erste Eindruck am Donnerstag, den man da hörte und Die Geschichten der Neonazis klang auch absolut abgesprochen, muss man sagen. Also die Wortwahl war sehr ähnlich. Dann wurden auch noch Donnerstag Zeugen, die auch in der Nebenklage sind, dann, die natürlich ein ganz anderes Bild gezeichnet haben. Und am Freitag wurden dann, was für mich, glaube ich, auch sehr bedeutsam war, wurden dann Menschen auch angehört, die Teil dieser Wandergruppe waren und die natürlich, ja, wo dann dieses Bild von dieser Übermacht der Antifa, die sie da angegriffen hatten, nicht mehr gehalten werden konnte, sondern es war einfach nur eine Wandergruppe, die quasi aus dem Nichts attackiert worden sind, die alle absolut nicht vorbereitet darauf waren, dass in Autos auf einmal Nazis sprangen und sie einfach so angegriffen haben.
Soweit die Zusammenfassung der ersten beiden Prozesstage zu den Angriffen am 1. Mai 2017. Die beiden Angeklagten gehören der gewaltbereiten Neonazi-Vereinigung Aryans an. Auf Bildern vom Angriff am 1. Mai ist zu sehen, wie sie T-Shirts dieser Gruppierung mit der Aufschrift Aryans Support Your Race tragen. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen wurden Nazi-Devotionalien und Waffen gefunden. Und auch die anderen am Angriff beteiligten Neonazis, die nur auf der Zeugenbank sitzen, machen aus ihrer rechten Einstellung im Prozess kein Geheimnis. Antje Arndt von der mobilen Opferberatung Halle beschreibt ihre entsprechende Beobachtung.
Was vielleicht auch auffällig nochmal in dem Prozess ist, nicht immer hat man es so klar wie hier, dass Neonazis sich als Neonazis auch vor Gericht präsentieren. Die geben sich sehr, sehr selbstbewusst in ihrer Art, sowohl von der Kleidung, vom Aussehen, aber vor allen Dingen auch, wie sie sprechen. Das heißt, man hat in dem Prozess jetzt auch schon einen Eindruck gewonnen, der bestätigt, was man zu dieser Gruppe der Aryans weiß. Das ist eben eine sehr klare Neonazi-Gruppierung ist, die gewaltbereit ist, die dieses auch ausstrahlen möchte, ja, wo Angst, Einschüchterung, Provokation zum Selbstbild dazugehört. Interessant war auch durchaus, dass sie in ihrer Überheblichkeit auch Fragen ja beantwortet haben und erst es hieß, naja, wir sind eine Demo-Gruppe, man hat sich halt gegründet, um zu Demos zu fahren, um zu feiern, um Partys zu machen, unter anderem Partys wie Grillpartys, wo ein selbstgebautes Hakenkreuz dann verbrannt wird feierlich.
Und dann fiel durch ein Zeugen dann der Begriff Schutztruppe, was ja im rechten Sprech dann auch bekannt ist, so angelehnt an die Schutzstaffel, der davon sprach, man würde Demonstranten bei rechten Demonstrationen vor linken Gruppierungen schützen auf dem Weg zur Demonstration.
Das sagt ein weiteres Mitglied der kritischen Juristinnen aus Halle. Das Verhalten der Neonazis im Prozess verdeutlicht einmal mehr, dass es sich um eine gewaltbereite rechte Gruppe handelt, die in Halle auf Menschenjagd ging. Dass diese rechte Gewalt nun am Landgericht verhandelt wird, ist einer Nebenklageanwältin zu verdanken. Die Staatsanwaltschaft in Halle erhob zunächst Anklage vor dem Amtsgericht, also der niedrigsten Instanz der deutschen Gerichtsbarkeit. Die Staatsanwaltschaft begründete dies mit der Alltäglichkeit rechter Gewalt und machte daraus eine übliche Auseinandersetzung zwischen rechts und links. Die Nebenklageanwälte kritisierten dies als Bagatellisierung rechter Gewalt. Sie zogen den Fall vor das Landgericht und obwohl es einen Personalwechsel in der Staatsanwaltschaft gegeben hat, agiert sie im Prozess erneut zweifelhaft.
Also wir haben jetzt die zwei Tage einen Staatsanwalt vor Gericht. Passiv wäre wahrscheinlich noch irgendwie gut umschrieben. Also wir haben mal mitgezählt, er hat insgesamt in den zwei Tagen zwei Fragen gestellt, die dann eigentlich auch Verständnisfragen waren. Also da war nichts zu merken von, ich möchte da selber als Staatsanwaltschaft was aufklären und so. Wir haben Gott sei Dank, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr fitte Nebenklage, die das dann ein Stück weit kompensiert und dann einen sehr guten Job macht. Man möge sich mal vorstellen, es gibt eben keine Nebenklagevertreter. Dann würde da wahrscheinlich die Verteidigung allein mit dem Gericht das aushandeln und hat auch wieder mit Aufklärung dann wenig zu tun.
Hart kritisiert könnte man sagen, wir sehen gerade nicht das zur Schau getragene Interesse der Staatsanwaltschaft, wirklich die Strukturen aufzudecken und weit genug zu gehen in unserer Meinung. Wie gesagt, es ist wirklich eine sehr inaktive Staatsanwaltschaft, die wir da sehen.
Einer inaktiven Staatsanwaltschaft ist es auch zu verdanken, dass nur zwei der mutmaßlichen Angreifer vor Gericht stehen, obwohl die Gruppe der angreifenden Neonazis zum 1. Mai wesentlich größer war. Das belegen unter anderem Bilder des Angriffs. Dass sich nicht alle Angreifer vor Gericht verantworten müssen, hat weitreichende Auswirkungen.
Das hat auch Konsequenzen für Betroffene. Also beim letzten Prozesstag hat eine junge Frau ausgesagt, die vom Stein getroffen wurde, die verletzt, sozusagen Schmerzen hatte. Sie hätte durchaus das Recht auf Nebenklage als Verletzte nur ihre, die Tat gegen sie wurde nicht angeklagt und damit hat sie, kann sie auch ihre Interessen, ihre Rechte somit nicht wahrnehmen, um nur mal ein Beispiel zu nennen.
Ja, es könnte aber ganz spannend werden, das wird sich dann, glaube ich, im Verlauf des Verfahrens noch zeigen, ob andere Beteiligte, die als Zeugen vernommen worden sind, dann auch noch auf der Anklagebank Platz nehmen werden, weil ich denke, jetzt sind wir so weit, dass wir auch die Namen der anderen Beteiligten kennen, die in den anderen Autos saßen und wenn die Staatsanwaltschaft in Halle dann doch nochmal aktiv werden möchte, dann wäre das eine gute Möglichkeit, denke ich, hier die Anklageschrift zu erweitern.
Ob das passiert, bleibt abzuwarten. Ein brisantes Detail aus dem Prozess, dem auch noch weiter nachzugehen ist, ist die Frage, inwieweit ein Polizeibeamter in die Neonazi-Struktur der Aryans involviert ist. Im Prozess wurde bekannt, dass bei der Auswertung des Handys der Angeklagten ein Chat mit einem Polizisten zu finden war. Gegen den Polizisten aus Hessen wird nun ermittelt, weil er polizeiinterne Informationen den Angeklagten gegeben haben soll. Diese Verwicklung eines hessischen Polizeibeamten in die Neonazi-Szene ist gerade in diesen Tagen brisant.
Ich glaube, wichtig ist gerade vor dem Hintergrund, dass ja noch gar nicht lange her ist, dass bekannt wurde, dass in Hessen es Polizeibeamte gibt, die eine Chatgruppe hatten, die sich dort mit rechten Symbolen und Meinungen verständigt haben, hat natürlich dieser Vermerk, den es gab in der Akte bei der Auswertung des Chatprotokolls, dass es eben diesen Kontakt gab, eine besondere Brisanz. Weil es dann auch natürlich selbstverständlich bei den Betroffenen sofort die Frage auslöst, was heißt das für meine Sicherheit? Was für Daten wurden da rausgegeben? Bei so einer gewaltbereiten, organisierten Vereinigung möchte man natürlich seine Adresse, seine persönlichen Daten schützen. Liest man sowas, hört man sowas, bekommt man durchaus auch Angst. Und deswegen wurde da ja dann auch sozusagen öffentlich dann ja auch recherchiert. Bei dem, was man mittlerweile weiß, scheint es keinen direkten Zusammenhang zu geben mit der Tat, weil der Beamte schon vorher versetzt wurde oder sich selbst hat versetzen lassen und es wohl wahrscheinlich dieser Chat vor der Tat durchgeführt wurde. Dennoch bleibt die Frage, was wurde da ausgetauscht? Und selbst wenn es nur eine Information ist, die jetzt nichts mit der Tat zu tun hat, bleibt stehen. Ein Polizeibeamter hat unerlaubt Informationen rausgegeben. Das darf natürlich nicht passieren.
Welche weiteren brisanten Details zu dem Fall bekannt werden, das bleibt abzuwarten. Der nächste Verhandlungstag ist für den 24. Januar angesetzt. Es ist ratsam, diesen Prozess zu beobachten, zu begleiten und sich mit den Opfern solidarisch zu zeigen. Also, wenn ihr könnt, dann besucht den Prozess und unterstützt die Opfer in ihrem Kampf gegen neonazistische Gewalt. Wir werden hier in den Antifa-News weiter auf dem Laufenden halten, was in diesem Prozess passiert. Schnellroda ist der Name eines Dorfes in Sachsen-Anhalt. Ein Dorf, das vor allem deshalb bekannt geworden ist, weil sich hier der Sitz des Faschistischen Instituts für Staatspolitik befindet. Am kommenden Samstag lädt dieses Institut seine Anhänger zur sogenannten Winterakademie ein. Allerdings hat sich auch Protest gegen dieses Vernetzungstreffen angekündigt. Für alle, die noch nie etwas von diesem Institut für Staatspolitik gehört haben, hier eine Einordnung.
Das IFS oder lang Institut für Staatspolitik ist ein pseudowissenschaftliches Institut, das sich explizit nach Kubitscheks Aussage im metapolitischen Raum engagieren will. Das heißt, nicht im parteipolitischen Spektrum aktiv ist, sondern im vor- bzw. mittelpolitischen Raum. Das heißt, vor allem geht es dem Institut darum, den Diskurs nach rechts zu verschieben, ein Netzwerk darzustellen für die europäische sogenannte neue Rechte und eben Veranstaltungen zu bieten und auch vor allem Ideologiearbeit zu leisten, beziehungsweise die zu publizierende Ideologie.
Das sagt Karl vom Kollektiv IFS Dichtmachen. Dieses Kollektiv organisiert immer wieder Proteste gegen Aktivitäten des Instituts für Staatspolitik und recherchiert die Zusammenhänge, die sich dort vernetzen. Dem Institut geht es um die Vermittlung rechter Theorie einerseits, um Politik andererseits. Das lässt sich etwa an zwei Namen ablesen, die dort bei der kommenden Winterakademie vertreten sein werden: Eberhard Straub und Alexander Gauland.
Dieser Eberhard Straub oder Dr. Eberhard Straub, der darf oder der soll den Wissenschaftler spielen diesmal. Er ist ein promovierter Historiker und schreibt allerdings schon, glaube ich, seit den 90ern für rechte Zeitschriften und ist auch seit langem nicht mehr wirklich im akademischen Betrieb unterwegs. Der wird auch sich in diesem völkischen Diskurs mit engagieren. Also das Thema der Akademie ist das Volk einfach. Und sie versuchen natürlich durch diese Wissenschaftlichkeit auch sich zu legitimieren irgendwie. Also es wirkt ja vor allem nach außen hin oder auch zu den eigenen rechten Leuten wirkt es ja besser, wenn man sagen kann, hier ein Wissenschaftler unterstützt uns, der hat das so dargelegt. Und dass Gauland natürlich da ist, verdeutlicht einerseits nochmal den Schulterschluss zwischen AfD und extremer Rechter, was natürlich nichts Neues ist. Und andererseits, dass das Institut auch mittlerweile schon auf den höchsten Ebenen angekommen ist.
Die sogenannten Winterakademien des Instituts für Staatspolitik haben eine Vernetzungsfunktion. Sie richten sich an den akademischen Nachwuchs im rechten Lager und so treffen sich hier unter anderem auch die Protagonisten der identitären Bewegung. Auch der hallische Ableger der IB, die Kontrakultur, ist immer wieder in Schnellroder vertreten. Die Vernetzungsbestrebungen beschränken sich unterdessen allerdings nicht auf das Bundesgebiet.
Also wir können sehen, dass sich europaweit das Netzwerk immer weiter ja ausweitet sozusagen, beziehungsweise auch verdichtet. Vor allem nach Osteuropa hin ist Kubitschek und auch andere sehr aktiv. Also er arbeitet sehr viel mit der Fidesz-Partei in Ungarn zusammen zum Beispiel, ist auch häufiger auf Tagungen, die tatsächlich auch von der EU teilweise finanziert werden, in Osteuropa unterwegs und hält dort Vorträge. Aber natürlich auch nach Italien gibt es Verbindungen, Frankreich und wie gesagt im deutschen Raum auch ganz viele Verbindungen. Es ist entsprechend des Rechtsrucks oder des sogenannten Rechtsrucks eine Europäisierung sozusagen, die allerdings natürlich schon seit den 2000ern aber auch festzustellen ist.
Am kommenden Samstag mobilisiert das Kollektiv IFS Dichtmachen zu einer Demonstration gegen die Winterakademie des Instituts für Staatspolitik. Motto der Demo lautet Solidarität statt Volksgemeinschaft. Die Proteste gegen das Institut für Staatspolitik haben inzwischen eine gewisse Kontinuität.
Wir sind jetzt seit mehr als 2 Jahren eigentlich aktiv, haben uns ja dann auch in der Zeit als Kollektiv so zusammengefunden. Und ich denke, wir können da ein sehr positives Bild ziehen raus, denn wir sind eigentlich konsequent immer da gewesen, wenn was in Schnellroder war, auch bei kleinen Sachen waren wir immer vor Ort. Jetzt natürlich nicht immer in 1000-Personen-Stärke oder sowas, aber wir waren immer da, wenn auch eine Akademie war und konnten immer zeigen, was dort passiert und versuchen, den rechten Alltag dort zu brechen, beziehungsweise, dass es nicht dazu kommt, dass es irgendwie eine rechte Hegemonievorstellung gibt, die ja aber von rechter Seite immer sehr gern herbeibeschworen wird sozusagen.
Dabei versucht das Kollektiv IFS Dichtmachen auch, sich vor Ort und in der Region um Schnellroda zu vernetzen. Die Unterstützung einer antifaschistischen Zivilgesellschaft im ländlichen Raum ist ein wichtiger Teil dieser Arbeit.
Das ist ein großes Ziel eigentlich von uns, die Leute von vor Ort mit einzubinden. Und ich denke, auch im letzten Jahr vor allem hat sich gezeigt, dass immer mehr Leute auch Interesse, also immer mehr Leute aus Schnellroda Interesse an unserem Protest haben. Wir haben ja letztes Jahr auch dieses Festival organisiert. Da waren durchaus einige Familien aus Schnellroda dort. Und wir versuchen mit solchen Aktionen die Leute zu überzeugen, dass die Linken halt sozusagen nicht die Bösen sind, was ja leider halt auch in Schnellroda ein verbreitetes Klischee ist. Aber es zeigt sich, dass Kubitschek keineswegs diesen Rückhalt hat, wie er selbst immer betont oder haben möchte, dass er sozusagen der Chef im Dorf ist. Das stimmt so nicht und viele Leute unterstützen uns da, haben natürlich aber auch das Problem in so einem kleinen Dorf und in der Provinz, wenn man sich da einen Namen macht als Gegner von rechts, ist das durchaus gefährlich, beziehungsweise kann das auch Nachteile mit sich bringen. Und so sind wir halt am Überlegen oder versuchen das immer am besten auszutarieren, wie wir die Leute sicher, aber auch überzeugt kriegen können, dass das, was wir machen, sozusagen wichtig ist und dass sie da mitmachen können und sollten. Und ich denke, indem wir immer weiter zeigen, dass die Leute auch mitmachen können, dass es nichts Schlimmes ist, dann werden auch immer mehr Leute kommen und einsehen, dass das gut ist.
Wenn ihr antifaschistische Strukturen im ländlichen Raum um Schnellroda herum unterstützen wollt und wenn ihr an der Demonstration gegen die Winterakademie des Instituts für Staatspolitik teilnehmen wollt, diese Demo beginnt in Schnellroda ab 17 Uhr am kommenden Samstag. Vorher sind bereits mehrere Infostände angemeldet. Von Halle aus gibt es einen kostenlosen Bus nach Schnellroda. Treffpunkt ist 15 Uhr am Hauptbahnhof in der Ernst-Kamit-Straße. Also hin da. Ja, und das waren soweit die Korax Antifa News, die immer wieder auch nachzuhören sind unter freie-radios.net.